Jeder, der ein Grundstück besitzt, muss sie zahlen, die Grundsteuer. Die Zahlungsaufforderung kommt einmal im Jahr von den Gemeinden. Doch beinahe jeder Eigentümer zahlt einen anderen Betrag. Selbst in einer Straße können Unterschiede bestehen. Grund dafür sind die verschiedenen Berechnungen des Einheitswerts und unterschiedliche Hebesätze. Das soll sich jetzt alles ändern mit der Grundsteuerreform. Und weil ich nicht alleine über das Thema erstmal reden möchte, habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Dr. Ulrich Kriese. Hallo Ulrich.
Hallo Jenny.
Ich würde vorschlagen, du stellst dich erstmal meiner Hörerschaft vor. Ich habe gelesen, du bist siedlungspolitischer Sprecher der NABU?
Ja, des NABU, also der Naturschutzbund Deutschland. Und ich bin dort ehrenamtlich engagiert. Wir haben dort Bundesfachausschüsse zu allen möglichen Themen und ich bin Sprecher des Bundesfachausschusses Bauen und Siedlung. Und in dieser Funktion beschäftige ich mich eben schon sehr lange auch unter anderem mit der Grundsteuer, weil das eine starke Auswirkung hat auf das Bauen und die Siedlungsstruktur in Deutschland.
Also auch die Grundsteuer, kann man sagen, ist ein Naturschutzthema.
Ja, insofern, weil es ja darum geht, wo gebaut wird, wo gebaut werden sollte, und wie Grundstücke ausgenutzt werden oder eben nicht und vor allen Dingen, ob es überhaupt nötig ist, immer wieder Neubaugebiete auszuweisen. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr großen Überhang an Brachen, an Industrie- und Gewerbebrachen und an Baulücken, mehr als in manch anderen Ländern. Und ein Grund, warum diese Flächen brach liegen in diesem Ausmaß, ist eben auch unsere heutige Grundsteuer.
Aber ist es nicht gut, dass manchmal Flächen brach liegen? Also, dass man sie nicht anfasst sozusagen und dass man sie der Natur überlässt?
Ja, das kann natürlich richtig sein. Und die Gemeinden haben dazu auch die Möglichkeiten, über ihre Flächennutzungsplanung festzulegen, welche Flächen grün bleiben sollen und grün bleiben werden oder grün werden sollen. Aber auch festzusetzen, dass es bestimmte Brachen gibt, die auch bebaut werden sollten. Man kann ja nicht alle Brachen am Brach liegen lassen. Das will auch der Naturschutz nicht.
Ich hatte dich ja eingeladen, weil ich auf Twitter aufmerksam geworden bin, unter anderem auf Grundsteuerreform zeitgemäß. Und ihr hattet mir einen Reader geschickt und da geht's um das Thema Grundsteuerreform. Und vor allem geht's in dem Reader darum, dass also diese Initiative Grundsteuer zeitgemäß oder Grundsteuerreform zeitgemäß sich einsetzt für eine Bodenwertsteuer. Also kannst du mir ein bisschen was zu dem Thema Grundsteuerreform zeitgemäß als Initiative erzählen? Also wie lange ist die eigentlich schon aktiv und wer ist da alles mit drinne? Und worum geht's?
Ja, okay. Also die Sache geht letztendlich zurück auf eine Forschungskooperation, die wir als NABU hatten, zusammen mit verschiedenen, einer Reihe von Gemeinden. Und in einem Forschungsprojekt haben wir untersucht, wie man die Innenentwicklung in den Gemeinden fördern kann. Also wie kann man erreichen, dass eben unter anderem Baulücken schneller bebaut werden, dass Leerstände weniger werden, dass Gebäude, die untergenutzt sind, besser ausgenutzt werden, all diese Innenentwicklung zu fördern. Und mit diesen Gemeinden haben wir 3 Jahre zusammengearbeitet, sehr intensiv, auch mit den Bürgermeistern einen sehr guten Kontakt gepflegt zu diesem Thema. Und am Ende, auf der Abschlussveranstaltung, brachte dann ein Bürgermeister auf, dass man ja viel jetzt über Innenentwicklung reden könne und es auch gut darstellen kann und begründen kann. Aber er meinte, dass eigentlich doch eine Reform der Grundsteuer nötig sei, um das zu unterstützen. Und da habe ich ihm gesagt, dass er da bei uns offene Türen einrennt, weil wir das auch schon lange sagen. Und dann haben wir aus dieser Forschungskooperation kurzerhand eine politische Kooperation gemacht und der NABU und diese Bürgermeister, und dann habe ich noch Professor Löhr gefragt, ob er mitmachen möchte, weil er auf dem Gebiet einen guten Namen hat, der sehr viel forscht. Dann haben wir diesen Aufruf gestartet, sozusagen die No-Names unter sich, ja, weil es jetzt keine Großstadtbürgermeister waren. Also die größte Gemeinde war Tübingen mit Boris Palmer als Oberbürgermeister. aber die anderen Bürgermeister eben mehr im ländlichen Raum angesiedelt. Und dann haben wir diese Initiative gestartet und nach dem Motto, mal gucken, nutzen wir die Chance, die wir nicht haben, so etwa, ne? Und haben dann andere gefragt, einen Bürgermeister noch und auch Verbände natürlich, die, wo wir auf jeden Fall dachten, dass die noch eine Rolle spielen sollten und mit dabei sein sollten, andere Umweltverbände, den Mieter, Deutschen Mieterbund und viele andere mehr. Und so ist das gewachsen jetzt über mehr als 6 Jahre. Wir haben Ende 2012 diesen Aufruf gestartet und sind jetzt bei 2019. Ja.
2018, im Januar, gab es ja dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Grundsteuer in der jetzigen Form verfassungswidrig ist. Mhm. Wart ihr da als Initiative irgendwie mit beteiligt? Wurde eure Expertise oder euer Input da vom Gericht angefordert oder irgendjemandem?
Interessanterweise nicht. Die andere Seite, in Anführungsstrichen, also zum Beispiel die Immobilienwirtschaft, war sehr wohl eingeladen. Die durften sich da äußern, aber nicht mal der Deutsche Mieterbund oder auch wir wurden nicht angefragt. Ja, also da kann man jetzt sich drüber wundern, warum jetzt ausgerechnet die Immobilienwirtschaft da einbezogen wurde. Aber die anderen Verbände, die sozusagen soziale Interessen vertreten, Gemeinwohlinteressen nicht. Ist aber so, ja.
Aber ihr habt schon dieses Bundesverfassungsurteil begleitet. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite im Finanzamt in der Bewertung. Mhm. Wir Grundstück. Haben...
Hm? Grundstücke. Auch Grundstücke.
Ja. Grundstücke, Einheitsbewertung, Bedarfsbewertung. Wir haben ja dieses Urteil erwartet, also... Ja. Wir wussten ja, also die Spatzen haben es vom Dach gepfiffen.
Ja.
Wie war das, wenn man den Prozess so beobachtet hat, als jemand, der auch involviert war? Wie kam das rüber, wie zum Beispiel das Bundesfinanzministerium darauf reagiert hat? Waren die denn vorbereitet auf das Urteil, was dann kam?
Ich denke ja, weil es tatsächlich völlig absehbar war, dass ein solches Urteil kommt, weil die Einheitswerte so weit weg von der Realität liegen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwie auch nicht mehr anders konnte. Es gab ja schon Urteile des Bundesfinanzhofes dazu im Vorfeld, die das alles so nahelegten, dass es so mit den Einheitswerten nicht mehr weitergehen kann, dass da was Neues her muss. Insofern waren die mit Sicherheit vorbereitet. Es gab auch schon jahrelange Reformüberlegungen zwischen dem Bund und den Ländern. Es gab ja diverse Reformmodelle, die schon rauf und runter diskutiert wurden. Insofern waren die absolut vorbereitet. Die haben aber an der Anhörung, also im Januar, im April war das Urteil, also 3 Monate vorher, in der Anhörung haben sie noch die Einheitswerte verteidigt, haben gesagt, naja, es gäbe ja wenig Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide und übrigens ist es ja auch so eine kleine Steuer und da muss man ja eigentlich jetzt nicht unbedingt tätig werden. Also die haben tatsächlich noch versucht, vor den Richtern die bestehende Regelung zu verteidigen. Das hat alle ein bisschen ein Schmunzeln abgerungen, aber es war absehbar, dass das so keinen Bestand haben wird.
Also so nach dem Motto, also ihr wollt uns doch jetzt als Bund nicht zwingen, hier was zu machen, das sind doch nur 15 Milliarden, also so nach dem Motto?
Ja, so nach dem Motto und eben geringe Einspruchsquote war dann so eine Begründung, weil viele Leute sich nicht wehren, deshalb kann man es einfach mal so weitermachen.
Okay, ich darf ja zwar nicht steuerberatend tätig sein, aber aus eigener Erfahrung, die Menschen kennen sich in der Regel nicht mit ihren Einheitswerten aus. Das ist ja ein Grundlagenbescheid. Das heißt, wenn wir das als Finanzamt erlassen, müssen die Steuerpflichtigen dagegen Einspruch einlegen, weil wenn erstmal der Grundsteuerbescheid kommt, dann vergehen in der Regel Monate und dagegen können sie gar nicht mehr Einspruch einlegen. Also es gibt schon Einsprüche, die werden dann halt in der Regel abgeschmettert, weil unzulässig, weil die Zeit für den Widerspruch schon längst vergangen ist. Also das ist natürlich überhaupt kein Argument, wenn da das Bundesfinanzministerium gekommen ist.
die Klagen, ich meine, die warum das vor dem Bundesverfassungsgericht lag, das waren ja einzelne Betroffene, die Einspruch erhoben hatten, dann eben rechtzeitig natürlich. Also es ist natürlich absurd, dieses Argument.
Ja. Ja. Also nur um nochmal auch für die Hörerschaft das klarzustellen, im Grunde geht es hier nicht wirklich um die Grundsteuer an sich, sondern um die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt hat. Nicht nur, weil es uralt ist, sondern auch, weil es zwei verschiedene Formen gibt für die alten und neuen Bundesländer.
Genau, das einmal, ich meine, das sind Uraltwerte in Ostdeutschland 1935 und Westdeutschland 1964. Das kann man, da muss man sich gar nicht groß mit der Materie beschäftigen, kommt man sofort drauf, dass das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und es ist ja so, auch die Wertunterschiede waren 1935 und 1964 natürlich noch andere. Die waren ja, wir haben ja nicht diese Diskrepanzen gehabt wie heute, dass da ein Vielfaches an Werten in den Innenstädten liegt und an Bodenwerten und an den Rändern weniger entsprechend. Also diese Differenzen waren auch viel kleiner. Und das setzt, sagen wir mal, aber jetzt gelten die sozusagen nach wie vor. Und wenn jetzt eine Reform kommt, die sich den aktuellen Werten anpassen muss, dann ist klar, dass es da Verschiebung geben werden muss. Ja, also die auf den wertvolleren Grundstücken sitzen, die müssen einfach mehr Grundsteuer zahlen. Und die sozusagen auf den vergleichsweise weniger wertvollen, nach heutigen Werten bemessen, es wird auch Menschen geben, also Eigentümer geben, die künftig weniger Grundsteuer zahlen müssen. Ja, das Aufkommen wird sich anders verteilen. Es soll ja eine aufkommensneutrale Reform werden. Also insgesamt soll in einer Kommune nicht mehr Grundsteuer eingenommen werden als bisher. Ja. Das heißt aber nichts anderes, dass das Aufkommen sich anders verteilt. Ja. Und der große Frage ist jetzt, richtig, hast du gesagt, die Bemessungsgrundlage ist heute das Thema. Ja, also nur die wird geändert. Aber es hängt eben stark von der Bemessungsgrundlage ab, ob jemand mehr oder weniger zahlt. Ja, und dann gibt es eben die Finanzminister, die möchten partout das Gebäude mitbesteuern. Ja, und wir als Initiative haben jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich unsere Kernidee oder unser Kernanliegen ist, dass wir die Gebäude außen vor lassen, dass wir nur noch den Boden besteuern. Und dass es da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, liegt auf der Hand. Ja. Wenn ich die Gebäude besteuere, dann besteuere ich umso höher aus, je größer und teurer das Gebäude ist, je mehr Wohnfläche jemand hat, umso mehr Grundsteuer zahlt er dann auch. Wir sagen, die Gebäude sollen gar nicht mehr besteuert werden im Rahmen der Grundsteuer. Das würde bedeuten, dass es eine Verschiebung gibt zu den Eigentümern, die ein Baugrundstück nicht bebaut haben. Ja, die kommen nämlich heute sehr, sehr günstig weg, weil da eben kein Haus draufsteht. Das kann auch nicht bewertet werden, deshalb kann es auch nicht besteuert werden und deshalb zahlt man da keine Grundsteuer. Und wer ein Grundstück gut ausnutzt, der kommt nach unserem Modell dann wiederum besser weg, ja, weil eben nur der Boden zählt. Ja.
Aber das stimmt ja nicht ganz, weil Bauland wird als unbebaut auch bewertet in der Grundsteuer B. Als
ja,
Bauland.
Ja. Er zahlt ja, ich sage ja nicht, dass er nichts zahlt. Ne? Natürlich zahlen auch die Baulückenbesitzer, die zahlen auch heute etwas, aber deutlich weniger, als was sie zahlen würden, wenn wir nur den Boden besteuern würden, weil ja dann das Gesamtaufkommen der Grundsteuer nur noch aus dem Boden käme. Ja? Und dann ist klar, dann verteilt sich das sozusagen weg von den Hausbesitzern hin zu den Baulandbesitzern.
Reden wir mal darüber, welche Alternativen denn so in der Schublade lagen, beziehungsweise welche Ideen jetzt vor allem in der öffentlichen Diskussion auf den Tisch gebracht werden. Weil, wie gesagt, im April 18 war das Urteil und im November 18 kam Olaf Scholz mit der ersten Idee, beziehungsweise mit zwei Vorschlägen in die Öffentlichkeit. Das eine war das von Hamburg und Bayern favorisierte wertunabhängige Modell. Mhm. Und das andere ist ein wertabhängiges Modell, in dem, so wie ich das verstanden habe, der Bodenrichtwert angesetzt werden soll, als auch die Bebauung.
Ja. Eben, wertunabhängig heißt einfach, dass die Werte gar nicht mehr zählen. Das heißt, ein gleich großes Haus auf einem gleich großen Grundstück würde dann gleich besteuert werden, egal ob es in der Innenstadt liegt oder irgendwo am Rande der Gemeinde. Es würde also überhaupt keinen Unterschied machen, wie wertvoll das Haus oder auch das Grundstück ist. Das ist wertunabhängig. Ja. Bedeutet nichts anderes. Insofern ist wertunabhängig auch ein bisschen irreführend, weil die Grundsteuer würde sozusagen in Abhängigkeit vom, also die Grundsteuer würde umso höher ausfallen, wenn man es in Relation setzt zu dem tatsächlichen Gebäude oder eben auch Grundstückswert, würde die Grundsteuer nach dem wertunabhängigen Modell umso höher ausfallen, je weniger wertvoll das Grundstück ist. Ja. Insofern, das wäre eine regressive Steuer, ähnlich einer Kopfsteuer, dass alle die gleiche Einkommensteuer zahlen. Ja, das wäre das wertunabhängige Modell. Alle zahlen dasselbe und das soll nach Auffassung der Immobilienwirtschaft gerecht sein. Das ist kann man so sehen. Das hat auch Margaret Thatcher in England gedacht. Sie wollte damals in England eine Kopfsteuer einführen, dass alle dieselbe Einkommensteuer nur noch zahlen und scheiterte daran. Ja, also das kam dann anders. Und ich denke, dass auch eine reine Flächeneinheitssteuer als Grundsteuer in Deutschland keine Aussicht auf Erfolg haben wird.
Ich hoffe doch, weil es ist schon ein ziemlich unsoziales Modell. Ich meine, dass jemand in Bayern Ministerpräsident ist und das bevorzugt oder dass Bürgermeister in größeren Städten das bevorzugen, ist schon klar, weil da, wo viele Menschen sind, vor allem in Innenstädten, da wo wirklich die Bodenwerte hoch sind, weil es ja beliebt ist, da zu wohnen, da würde natürlich so ein Flächenmodell super sein, weil die Leute und vor allem auch die Immobilienbesitzer, die sich in der Immobilienindustrie auch in einer Lobby zusammenschließen können, die müssen nicht mit viel mehr Grundsteuer rechnen. Also die bevorzugen das natürlich, weil ihre Belastung ist nicht höher. Aber es ist unsozial, weil der Wert ihrer Grundstücke ja auch daher kommt, dass die Allgemeinheit dafür sorgt, dass diese Grundstücke mehr wert werden, wegen der Infrastruktur, mit der wir alle mit unseren Steuern bezahlen.
Genau. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, warum eigentlich eine Bodenwertsteuer Sinn macht. Ich wollte nochmal das noch ein bisschen differenzieren mit der reinen Flächensteuer.
Ja.
Es ist gar nicht mal so, dass das der Hauptgrund ist, nur weil Hamburg hohe Werte hat oder Bayern, dass die da deswegen für so eine reine Flächensteuer sind, weil die tatsächliche Höhe der Grundsteuer wird ja am Ende über den kommunalen Hebesatz festgelegt. Mhm. Das ist eigentlich völlig pieps egal, wie hoch die eigentlichen die zugrunde liegenden Werte sind. Die Gemeinden müssen dann einfach tiefere Hebesätze festlegen und so können sie dann auch die Grundsteuer für alle reduzieren. Ne? Man könnte eine Fenstersteuer einführen und könnte aufs gleiche Aufkommen der Grundsteuer kommen. Ne? Also wenn man jetzt aus der Grundsteuer eine Fenstersteuer machte, ja, dann zählt man alle Fenster und dann hat ein Haus mit 5 Fenstern, zahlt dann mehr als eins mit 4 Fenstern und so. Das ist in England schon mal gegeben, dann haben die Leute angefangen, die Fenster zu mauern. Das heißt, die Höhe der Bemessungsgrundlage ist eigentlich völlig wurscht, ja. Oder welche Bemessungsgrundlage ich überhaupt nehme. Für die Höhe der Steuer spielt es am Ende keine Rolle, weil der Hebesatz dazwischen steht. Die Motive von Hamburg und Bayern sind andere. Dazu muss man wissen, dass das Grundsteueraufkommen ein Berechnungsfaktor ist im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Und da kommt jetzt wieder natürlich ins Spiel, dass Hamburg jetzt im Vergleich zu 1964 und vor allen Dingen auch Bayern, das war 1964 noch ein Agrarland, ja, kein Hightech-Standort, Das heißt, die haben sich überdurchschnittlich stark erhöht, die Bodenwerte, im Vergleich mit anderen Bundesländern. Und wenn jetzt die Werte dort als Grundsteuer, Bemessungsgrundlage, die aktuellen Werte zählen, dann kommen die schlechter weg im Länderfinanzausgleich. Das ist eigentlich das eigentliche Motiv von Bayern und Hamburg, für ihn eine wertbasierte Steuer zu sein. Das hat mit der Grundsteuer nämlich gar nichts zu tun. Das hat nur mit dem Finanzausgleich zu tun. Und da sagen wir natürlich, da müsste man mal das eine von dem anderen trennen und eine vernünftige Reform Grundsteuer machen und danach darüber nachdenken, wie man den Länderfinanzausgleich so ändert, dass es sozusagen wieder für alle fair ist. Ja? Das sind also wirklich zwei Paar Schuhe. Und das nächste ist nämlich, dass Bayern insbesondere eben ein ländliches, auch immer noch natürlich stark ländlich geprägtes Land, seinen Bewohnern mit der reinen Flächensteuer überhaupt keinen Gefallen tut, weil unter einer reinen Flächensteuer leidet vor allen Dingen die Peripherie. Ja? Also wenn Werte keine Rolle spielen, sondern nur Fläche, dann bewirkt das natürlich eine Verschiebung des Steueraufkommens weg von den hochwertigen Grundstücken hin zu den wertvollen Grundstücken. Das heißt, alle, die innerhalb einer Gemeinde im Vergleich, also relativ auf den wertloseren oder weniger wertvollen Grundstücken sitzen, die werden deutlich mehr zahlen. Ja? Und das ist für so ein ländliches Bundesland, finde ich, schon schwierig. Das haben die Menschen wahrscheinlich noch gar nicht richtig verstanden. Aber das wird natürlich früher oder später noch erkannt werden. Und dann ist vielleicht auch Bayern nicht mehr dafür. Ja. Also das ist, sind so ein paar Hintergrunddinge, die man wissen muss, um das auch richtig einordnen zu können.
Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass Sie, also das ist jetzt nichts, was mir schon in meine Filterblase sozusagen vorgedrungen ist, was das Thema Länderfinanzausgleich angeht.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist ein, also das mussten wir auch erst lernen. Das ist nichts, was man als erstes, das stößt man nicht als erstes drauf. Ja. Aber der Streit zwischen den Ländern, warum die sich bisher nicht einigen konnten, ist wesentlich über diese Frage des Länderfinanzausgleichs bedingt. Ja.
Kann ich noch eine Zwischenfrage stellen, bevor wir zum wertabhängigen Modell kommen von Olaf Scholz?
Scholz, ja.
Was ist eigentlich mit der Grundsteuer A? Weil Grundsteuer B ist ja für bebaute Flächen und Grundsteuer A ist ja eigentlich für land- und forstwirtschaftliche Flächen. Mhm. Spielt die Grundsteuer A jetzt in dieser Reform überhaupt irgendeine Rolle?
Ja, die soll mit reformiert werden. Die verschiedenen Modelle haben da auch immer irgendeine Antwort auf die Grundsteuer A. Die Grundsteuer A spielt aber jetzt sozusagen fiskalisch, also im Aufkommen, kaum eine sehr geringe Rolle. Und absurd ist noch dazu, dass die Administration der Grundsteuer A mehr kostet, als sie einnimmt.
Ja, das stimmt.
Also, und wenn man wenn man den Gesetzentwurf, den letzten von dem sogenannten Kostenwertmodell, was ja auch mal vor zwischen 2 oder 3 Jahren.
2016.
Ich sag mal, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ungefähr 80% der Seiten dieses Gesetzentwurfs befassten sich mit der Grundsteuer A.
Okay. Verstehe ich also zwar nicht, aber okay.
Dann werden dann die Anzahl Kühe und Hühner und also alle möglichen Faktoren sollen dann eine Rolle spielen.
Ah, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte ja diesen Entwurf von 2016 gelesen. Und diesen Teil habe ich total überblättert, weil er genau das Gleiche darstellt wie bisher. Es ist genau die gleiche Bewertungsgrundlage wie bisher.
Genau, das ist, ja, nicht ganz genau, aber
es, also soll, es gibt kaum Unterschiede. Es geht halt wiederum, wie viel Schweine, wie viel Rinder, wie viel Geflügel und so weiter und so fort. Und das muss alles einfließen irgendwie in.
Gut, also uns beschäftigt, also in unserem Aufruf Grundsteuer zeitgemäß beschäftigen wir uns jetzt nicht im Kern mit der, also nicht mit der Grundsteuer A. Wir sagen einfach, dass eine reine Bodensteuer auch praktikabel und sinnvoll wäre als Grundsteuer A, kann man sich gut vorstellen, weil natürlich die Bauern auf den wertvolleren Äckern auch, warum sollen die nicht mehr Grundsteuer zahlen als ein Bauer, der mit dem Sandboden zu kämpfen hat?
Ja. Weil man muss ja davon ausgehen, dass die, die einen besseren Boden haben, auch bessere Erträge haben und damit mehr gewinnen und damit können sie auch mehr zahlen. Und das wäre fair.
Genau, und dieser Gedanke lässt sich übertragen auf die bebauten und also bebaubaren Grundstücke, und jemand, der auf einem wertvollen Grundstück sitzt, der könnte nämlich auch mehr erzielen aus diesem Grundstück, dem er sozusagen nicht spekuliert und auf irgendwie noch einen höheren Wert in 5 Jahren wartet, sondern dass er die Steuer zahlt, die sozusagen dem Wert des Bodens entspricht, und dann auch angeregt wird, diese Erträge auch zu erzielen.
Okay. Und das Modell von Olaf Scholz ist ja jetzt ein wertabhängiges Modell.
Genau. Da hält er eigentlich fest an dem bestehenden System. Es ist nicht eine Einheitsbewertung, aber es greift sozusagen Elemente auf. Und vor allen Dingen kombiniert es eben Boden- und Gebäudewerte miteinander. Und auf Druck der, einer Vielzahl von Ländern, insbesondere unionsregierte Länder, hat er das schon recht vereinfacht. Und jetzt, es gab ja dann noch einen Kompromissansatz, der dann auch jetzt in diesem Jahr dann auf den Tisch kam, also nochmal stärker vereinfacht, dass dann die Mieten, die Durchschnittsmieten in einer Gemeinde sozusagen oder in Teilen von Gemeinden angesetzt werden, was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass wer heute schon eine hohe Miete zahlt, auch eben eine hohe Grundsteuer zahlen soll. Ja. Und das treibt eigentlich sozusagen diese Mieterhöhungsproblematik nur noch weiter. Das ist eine Kritik daran. Und das andere, dass wir sagen, eben sobald man die Gebäude mit einbezieht, wird es nicht nur kompliziert, sondern auch kontraproduktiv, weil dann jeder, der entweder baut oder ausbaut oder saniert hat oder modernisiert hat, mehr Fläche geschaffen hat, einen Dachgeschossausbau gemacht hat, einen Anbau realisiert hat, der zahlt halt mehr Grundsteuer. Aber wir wollen ja, dass die Besitzer, die Hausbesitzer investieren in ihre Häuser, sei es, weil die Häuser energetisch saniert werden müssen. Also da ist ja eins der größten Potenziale, in den Häusern steckt ja eines der größten Potenziale, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ja. Oder die Häuser müssen auch altersgerecht umgebaut werden, zum Beispiel. Und man will natürlich auch die Fläche unterm Dach und so noch stärker nutzbar machen. All dies würde halt bestraft, wenn die erzielbare Miete in die Bewertung einfließt. Ja.
Ja, das stimmt. Aber es, also unter dem aktuellen Gesetz und unter auch dem Kostenmodell von 2016 war es ja so, dass bestimmte Baumaßnahmen nicht zwangsweise zu einer Erhöhung des Einheitswertes und dann der Grundsteuer führen, weil es bestimmte Grenzwerte gibt, die, also sagen wir, der Ausbau sorgt dafür, dass die Fläche um 50 Quadratmeter steigt, der Einheitswert steigt dann nur um 2500 Euro. Und dann ist es aber unter dem Grenzwert in dem Gesetz von, sagen wir, 5000 Euro. Das heißt, der Einheitswert ändert sich nicht und damit ändert sich auch die Grundsteuer nicht. Das könnte man ja so machen. Mein Problem bei dem ganzen Thema ist ja, wer sollen das alles überprüfen? Wer sollen diese Werte alle festsetzen? Weil das Gericht hat gesagt, das muss neu gemacht werden, das Gesetz muss neu gemacht werden. Das heißt, wir müssten alles neu bewerten in der Einheitsbewertung. Ich habe 6 Kolleginnen, die sind alle um die 50 plus. Ich bin da die Jüngste. Nächstes Jahr gehen die Ersten in Rente und wir wissen gar nicht, wo unsere Mitarbeiter und unsere Sachbearbeiter alle herkommen sollen, weil die Bewertungsstelle ist jetzt nicht die beliebteste im Finanzamt.
Ja.
Und wir müssten wirklich sehr viele Erklärungen rausschicken. Die Leute müssten sich erklären. Wir müssten überprüfen, ob diese Angaben korrekt sind. Wir müssten Mietspiegel sammeln. Wir müssten Informationen einholen, Durchschnittswerte ermitteln und. Ich weiß nicht, wer das machen soll.
Ja, dann die Leute gibt es im Moment nicht. Und die Minister sagen auch, oder man hört es auch von den Referenten und den Finanzministerin, sie wissen nicht, wie sie an die Leute kommen sollen. Da ist ein Personalbedarf von mehreren tausend, der völlig unklar ist, wie der gedeckt werden soll. Das sind ja 36 Millionen Einheiten, die bewertet werden müssten neu.
Ja, allein in meinem Finanzamt sind 115.000 Aktenzeichen und das heißt nicht, dass das alle Grundstücke sind, die wir bewerten müssten.
Und man wird nicht ohne Steuererklärungen herumkommen. Das heißt, man wird den Leuten einen Bogen zuschicken, wo sie dann ihre Flächen eintragen. Das wird schon mal lustig, weil wenn dann ältere Leute jetzt ihr Haus ausmessen sollen, da kann man sich ungefähr vorstellen, was da rauskommt. Mhm. Nichts gegen ältere Leute, aber eben es wird genug Leute geben, die auch jüngere.
Also wirklich, es spielt keine Rolle. Jünger, älter, größer, kleiner, es ist schwierig also zu erklären.
Man müsste dem jeweils einzeln nachgehen, das ist völlig klar. Man müsste es prüfen, aber ja, dann kommen Satelliten ins Gespräch, dann heißt es, wir können das über vielleicht am Ende noch über Drohnenbeflug machen, dass man morgen dann in den Garten fliegt und dann guckt, ob da ein Anbau ist oder was unter dem Anbau ist, ob das jetzt dann bewohnt oder nicht bewohnt ist. Das nächste ist ja die der Flächennutzung. Möglicherweise gibt es Differenzierungen zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung. Bin ich aber eben in einem Haus, habe ich dann eine Bürofläche oder ein Arbeitszimmer und andere Geschichten. Wie grenze ich das ab? Dann habe ich schräge Dachschrägen, ich habe versetzte Geschosse, ich habe irgendwelche komplizierten Verhältnisse. Also die meisten sind ja nicht alles einfach nur Fertighäuser. Sondern so ein Haus ist ja auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise,
Das vergessen auch die meisten. Ich meine, ich habe viele Anrufe, die sagen, also jetzt kamen ja die ersten Grundsteuerbescheide und dann kommen immer die Anrufe, wieso bezahle ich so viel und mein Nachbar so wenig? Und dann sage ich, vergleichen Sie sich doch nicht mit Ihrem Nachbarn. Sie haben ein ganz anderes Haus, ein ganz anderes Baujahr, vielleicht nutzen Sie es anders, vielleicht nutzt Ihr Nachbar das, was weiß ich, für ganz andere Zwecke. Und die meisten verstehen das auch nicht. Und deswegen kommen ja auch die verschiedenen Einheitswerte bei rum.
Ja. Und heute kommt ja hinzu, dass eben mit diesen Einheitswerten, dass natürlich auch Grundstücke, die 1964 oder eben im Osten 1935 noch Acker waren, ja, ganz anders bewertet werden, als welche, die damals schon Hauptgelände waren. Das ist ja einer der Gründe, warum es zu diesem Urteil kam, ne? weil die Werte einfach nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Aber eben, wenn wir jetzt neu bewerten, wäre es natürlich, also man kann eigentlich nur zwei Ansätze fahren. Das eine ist, man geht wirklich sehr auf Gerechtigkeit und Vollständigkeit. Dann müsste man aber nicht vereinfachen. Also jetzt im Moment geht der Trend dahin, dass man diese Bewertungsfaktoren noch mal stärker vereinfacht, noch mal abmildert. Aber eigentlich müsste man, wenn man konsequent ist, natürlich jedes einzelne Objekt für sich bewerten. Das gab es ja auch mal, sogar ein Verkehrswertmodell. Da wäre dann auch viel mit Computerarbeit gelaufen, mit Verfahren, die erlauben, Rückschlüsse ziehen aus ähnlichen bewerteten Objekten, dass man sagt, okay, das ist ähnlich, deshalb hat es einen ähnlichen Wert. Das ist alles, kann man machen, macht die Niederlande. Wenn man das den Aufwand treiben will, kann man das machen. Es ist dann im Ergebnis vergleichsweise gerecht, keine Frage. Ja? Da nähert man sich dann schon einem echten Wert, auch einem realen Wert an. Das muss man halt dann auch fortschreiben regelmäßig. Das ist ja unterblieben in Deutschland. Alle 6 Jahre das fortgeschrieben werden müssen, hat man nie gemacht oder ja, fast nie gemacht. Und deswegen haben wir die Problematik. Aber eben in Niederlande, die machen diese Anpassung und dann funktioniert das auch. Ja, dann muss man halt sozusagen dieses Geld auch ausgeben in Technik, in EDV und in Personal.
Ja, das ist ja halt das Problem, das Personal und das Geld, das man auch für die anderen Sachen alle ausgeben müsste.
Aber weil das alles eben nicht so funktioniert in Deutschland, ja, wird es jetzt möglichst einfach machen. Sozusagen nur noch, was ich in für Hamburg nur noch 3 oder keine Ahnung 5 Miethöhenregionen, sage ich mal, ne? Oder Bodenrichtwertzonen auch möglichst vereinfachen. Das Problem ist natürlich, dass sie dann ein Problem kriegen an den Grenzen dieser verschiedenen Einheiten, denn da, wo die beiden Zonen zusammentreffen, da würde ja dann ein Bruch entstehen, da wird es dann spannend, ja, wer rechts von der Grenze sein Haus hat und wer links von der Grenze sein Haus hat. Also es ist absehbar, dass je einfacher es wird bei der Gebäudebewertung, umso streitanfälliger wird es wieder werden und dass dann das Bundesverfassungsgericht sich in ein paar Jahren wieder damit befassen wird, wenn man wieder von vorne anfängt. Also, dann, wir sagen halt, okay, das in der Gebäudebewertung ist eh so aufwendig und es ist auch Sinn, es hat nicht wirklich Sinn, es führt nicht zu sinnvollen Ergebnissen, lasst das doch einfach weg. Und wir haben, das Schöne ist ja in Deutschland, da ist wieder Deutschland gut drin, wir haben die Bodenrichtwerte. Ja, also jede Gemeinde oder Kreis, Region, wir haben Bodenrichtwertkarten, da gibt es eine jahrelange, jahrzehntelange Praxis, diese Werte zu erfassen. Da gibt es die Gutachterausschüsse, die erfassen, die werten die Kaufverträge aus und stellen sozusagen fest, welche Bodenwerte wo sind. Diese Verfahren sollte man, das sagen wir auch immer deutlich, sollte man natürlich verbessern, optimieren. Das ist auch teilweise sehr unterschiedlich noch. Manche Bundesländer in Deutschland sind da besser und weiter, auch in den Abläufen. Andere sind da noch etwas zurück. Baden-Württemberg ist ein größeres Problem, weil die sehr kleinteilige Gutachterausschüsse haben. Und darauf kann man aber zurückgreifen, ja. Wenn man das noch ein bisschen optimiert, das ist ein gewisser Aufwand, aber der ist, sagen wir, Bruchteil des Aufwandes, den man bräuchte für die Gebäudebewertung. Wenn man diese Bodenrichtwerte zugrunde legt, kann man ohne weiteres dann auch zu einer Besteuerung schreiten. Ne? Dann kann man das als diese Werte zur Grundlage nehmen in einer Grundsteuer.
Für das, wofür sich auch Grundsteuer zeitgemäß einsetzt, und das ist eine Bodenwertsteuer. Mhm. Und jetzt sag mir mal, warum ist das das beste Modell? Welche Vorteile hat so eine Bodenwertsteuer und warum ist sie sozialer, warum ist sie planungssicherer, warum ist sie ökonomischer und ökologischer?
Also, ich gehe mal inhaltlich jetzt Grundsteuer. Ich meine, man könnte jetzt ganz ein bisschen banal anfangen. Sie heißt Grundsteuer, warum besteuert man nicht einfach nur den Grund? Ja? Aber das hat auch einen tieferen Grund. Und zwar, die Grundstückswerte sind, außer dass sie jetzt bei Landwirtschaft ist offensichtlich, da sind es sozusagen die Bodenqualitäten, die die Werte schaffen. Aber jetzt Grundstücke in der Stadt, auf dem Dorf, die werden ja in Wert gesetzt, im Wesentlichen durch öffentliche Leistungen. Hm. Ja, also da ist ein Kanal, da gibt es ein Theater in der Stadt, da gibt es einen öffentlichen Nahverkehr, eine Erschließung, einen Bahnhof, da gibt es auch öffentliche Sicherheit, Schulen, Bildungsangebot, all das. Ja, also die ganzen Summe dieser öffentlichen Leistungen sind ganz wesentlich für die Entstehung der Bodenwerte. Ne? Deshalb sind eben in Städten in der Regel findet man höhere Bodenwerte als auf dem Dorf, weil einfach in der Stadt ein größeres Angebot auch an öffentlichen Leistungen ist. Natürlich auch an privaten. Aber jetzt kommt's. Ich meine, der einzelne private Grundeigentümer ist ja nicht verantwortlich für die Schaffung des Wertes seines Grundstücks, sondern wenn er sozusagen, wir haben eine Firma, wenn die Arbeitsplätze anbietet, dann wirkt sich das aus auf die Werte der Grundstücke in der ganzen Stadt. Ja. Das heißt, am Ende ist es ein Gemeinschaftsprodukt, ja, aus öffentlichen Leistungen und auch aus privaten Leistungen. Und diese Werte aber bilden sich in den Bodenwerten ab und nicht in den Hauswerten. Die Hauswerte, also wenn ich ein Gebäude errichte, dann ist das ja bezahlt mit meinem privat verdienten Geld. Ja. Oder ich nehme einen Kredit auf und komme, ja, wie auch immer. Jedenfalls sind das sozusagen Gelder, die ich sozusagen persönlich dann einsetze für den Hausbau. Und damit schaffe ich einen Wert, ne, einen privaten Wert. Der Bodenwert aber, ich kann da kein Geld reinstecken. Dadurch, also wenn ich, wird nicht wertvoller dadurch, dass ich Geld in den Boden stecke.
Also zum Vergleich mal. Manch ein unbebautes Grundstück in Berlin, egal in welcher Lage, ist teurer, ja, als ein mit einer richtig schönen Villa bebautes Grundstück in der Uckermark.
Genau.
Also nicht das Gebäude, das draufsteht, macht den Grund und Boden so teuer, sondern alles drumherum und das die Umgebung.
Oder ich nehme das Beispiel mit dem Haus, also was du jetzt, wenn ich jetzt ein Haus nehme, ein identisches Haus, was ich irgendwo in Berlin-Zehlendorf errichte, also einem mal eher hochpreisigen Quartier, und dasselbe Haus baue ich jetzt eben in die Uckermark. Hm. Ja. Wo kann ich mehr Miete verlangen?
In der Uckermark.
Nein, Zehlendorf natürlich.
Ja, natürlich.
Obwohl das Haus identisch ist. Ja. Das Haus wäre identisch, ja. Und trotzdem kann ich natürlich in Berlin-Zehlendorf eine ganz andere Miete erzielen als in Uckermark. Und das liegt, muss ja dann, wenn es nicht am Gebäude liegt, muss es ja am Bodenwert liegen. So. Und wir nennen das so Bereitstellungsleistung. Also die Bereitstellungsleistung der öffentlichen Hand schafft die Bodenwerte wesentlich mit. Und deshalb ist es eigentlich, kann das eigentlich kein Bewertungs- und kein Bemessungsfaktor für die Grundsteuer sein, das Gebäude, sondern es reicht völlig aus, den Bodenwert heranzuziehen, zumal in der Bodenwert auch, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, auch das Baurecht abbildet. Ne? Also wenn ich auf einem Grundstück zweigeschossig bauen kann und auf einem anderen Grundstück daneben direkt fünfgeschossig, gleich groß, sagen wir mal, gleich großes Grundstück, dann wird der Bodenwert des Grundstücks, wo ich fünfgeschossig bauen kann, höher sein als auf dem daneben liegen, wo ich nur zweigeschossig bauen kann. Ja, dieses Baurecht schafft mit dem die Kommune, indem sie Baurechte vergibt, über einen Bebauungsplan zum Beispiel, schafft sie letztendlich Bodenwerte. Und es gibt ja genug Spekulanten, gerade in Berlin, aber auch anderen Städten, die gehen her, haben ein Grundstück, es kann schon bebaut sein, es kann auch unbebaut sein, gehen zur Gemeinde, sagen hier, wir würden ja gerne investieren, aber wir brauchen noch eine erweiterte Baugenehmigung. Wir müssen aufstocken können, wir müssen noch ein Zweigeschoss hier draufsetzen können und dann wäre es gut, dann rechnet sich das für uns. So, und dann nach langem Hin und Her, ja, na gut, okay, kriegt ihr die Baugenehmigung für noch ein Schoss oder noch zwei Geschosse oben drauf. Und dann gibt es aber diese Besitzer, nämlich nicht alle von denen bauen dann wirklich, sondern verkaufen dann. Mhm. Inklusive der zusätzlichen Baurechte, die sie ja der Gemeinde abgerungen haben. Das heißt, da wird so offensichtlich, dass da was schiefläuft, ja, weil sie haben nichts dafür getan. Also die, ja, sie haben
eins. Also sie haben ein leeres Grundstück gekauft. Sie machen einen Antrag auf Baugenehmigung und sie erweitern diesen Antrag auf Baugenehmigung, weil die Baugenehmigungen sind ja nur zeitlich begrenzt. Und erweitern das für ein mehrgeschossiges Wohnhaus, das man dann theoretisch vermieten könnte und mehr Gewinn machen könnte. Und damit alleine, dass sie einen Antrag gestellt haben, wird dieses Grundstück mehr wert.
Genau.
Die Idee von der Großen Koalition aktuell ist ja, eine Grundsteuer C einzuführen. Findest du, das ist eine handhabbare Alternative zu dem Thema?
Also handhabbar ist sie sicher nicht. Es hatte mal eine Grundsteuer C gegeben in den Anfang der 60er Jahre. Die hat man nach genau 2 Jahren wieder abgeschafft, weil man es bereut hat. Damals war die auch schon dafür gedacht, dass man Baulückenbesitzer anregen wollte. Also sollten eine höhere Steuer zahlen und dann dadurch angeregt werden zu bauen. Das gab aber in der Konstruktion dieser Grundsteuer C schon genügend Fehler, weil viele Besitzer, also es gab halt eine Lobby, Lobbyinteressen, die damals auch schon aktiv waren und dann Gewerbegrundstücke waren schon mal ganz außen vor. Teilbebaute Grundstücke waren außen vor, also jetzt so ein typisches Villenviertel, wo man vielleicht noch 2 Häuser in dem riesigen Garten auch noch verträglich bauen könnte. Die unterlagen nicht dieser Grundsteuer C und so weiter und so fort. Und das würde ja natürlich auch wieder passieren. Es würden Lobbyinteressen versuchen und wahrscheinlich erreichen, dass bestimmte Grundstücksarten nicht dieser Grundsteuer C unterliegen. Und das andere ist, was Sie sagen, mit einer reinen Bodenwertsteuer ist die Grundsteuer C sowieso obsolet, weil inklusive, ja, weil die Grundsteuer C ahmt ja nur eine Wohnwertsteuer nach. Ja. Aber mit viel mehr Bürokratie und Aufwand und würde auch nur für eben die dann definierte Grundstücksart gelten, wogegen die Bodenwertsteuer sowieso für alle gilt. Mhm. Und eben auch für teilbebaute Flächen und für irgendwelche Fälle, die möglicherweise eben nicht unter eine Grundsteuer C fielen. Ja? Also insofern braucht man die gar nicht. Und ich will aber noch was sagen mit, warum es sinnvoll ist, dass der Besitzer, dass die Häuser nicht zählen. Also weil wenn ich ein Haus gebaut habe, da kann ich Miete erzielen, da habe ich auch was geleistet. Ja? Da habe ich investiert. Und warum soll ich sozusagen da werde ich ja, das ist natürlich eine Einkommenssteuer, die dann greift, ja, aber warum soll ich dann eine Grundsteuer zahlen? Wogegen bei der, bei den Bodenwerten eben der Fall mit dem Eigentümer, der dann eine Baugenehmigung erreicht, erzielt, und die dann weiterverkauft. Wir sprechen da ja von leistungslosen Einkommen. Das wollte ich, diesen Begriff wollte ich nochmal unbedingt nennen. Das ist sozusagen ein auch ein Fachbegriff, ein leistungsloses Einkommen auch, oder Rente, man sagt auch Bodenrente deswegen dazu. Diese leistungslosen Einkommen zu besteuern, ist sozusagen extrem sinnvoll, weil sie das Wirtschaftsgeschehen nicht beeinträchtigen. Ja? Es wird dadurch nicht weniger investiert, sondern eher noch mehr. Also wenn sie eine Auswirkung haben, solche Steuern auf leistungsloses Einkommen, dann eine wirtschaftsfördernde Auswirkung. Das ist sozusagen der Effekt auch einer Bodenwertsteuer.
Ja. Naja, die Idee von dieser Bodenwertsteuer, der Besteuerung von praktisch, wie haben Sie es gesagt, du gesagt, vom leistungslosen Einkommen. Ja. Ist ja schon aus dem 19. Jahrhundert. Also es gab ja schon Ökonomen im 19. Jahrhundert, unter anderem in Amerika, die haben festgestellt, was? Der Grund und Boden wird hier so teuer, nur weil die Eisenbahn hier lang gebaut wird? Und die Leute, denen das Grundstück gehört, die machen ein riesiges, also die machen Gewinn und Vermögen damit, dass sie einfach nur das Grundstück besitzen, für das sie ja nichts können. Ja. Und es ist auch ein ungeheurer Ungerechtigkeitsfaktor im Großen und Ganzen, dass andere davon profitieren, dass die ganze Gesellschaft ja investiert und dafür müssen sie aber kaum Steuern bezahlen. Also jedenfalls nicht gerecht nach dem, was die Gesellschaft für diesen Gewinn oder leistungsloses Einkommen einbringt sozusagen.
Ja, also Grundbesitz, insbesondere Grundbesitz ist in Deutschland im Moment, es ist absolut privilegiert, steuerlich privilegiert. Ja, wir haben ja keine Vermögenssteuer in Deutschland. Wir haben eine Grundsteuer, die nicht der Rede wert ist, also insbesondere eben in hochpreisigen Lagen. Und deswegen, ist es so attraktiv, in Grundbesitz zu investieren, weil, also Deutschland fast, ja, man könnte schon fast sagen, Steuerparadies ist in Sachen Grund und Boden. Ne? Und wer schon viel hat, das ist ja wie oft dem gegeben, also es ist auch ein Konzentrationsprozess. Ja? Der Grundbesitz konzentriert sich eben in immer weniger Händen. Mhm. Ja? Und ja, das denken wir auch, das ist schon auch ein Gerechtigkeitsproblem. Das wir da sehen, ja.
Aber das Argument für die Bodenwertsteuer ist ja nicht nur dieses Gerechtigkeitsargument. Es ist ja auch, dass man ja vor allem Investoren dazu zwingt, zu investieren, weil wenn sie schon so viel Steuern für das Grundstück bezahlen, dann können sie auch gleich bauen. Und für die Bebauung bezahlen sie ja nicht extra.
Ja, also zwingen wird man sie nicht können und auch.
Ja, aber man kann mehr dazu, also man kann sie anspornen sozusagen.
Ja, es ist eine Anregung zu investieren. Es ist kein Zwang. Die Grundsteuer wird auch selbst bei den Baulücken, wenn wir jetzt eine Bodenwertsteuer hätten, wäre die nicht so exorbitant hoch, dass jemand, der unbedingt spekulieren will, das dann sein ließe. Weil die, ich sag mal, in Berlin oder in München, Hamburg, die Bodenwertsteigerung, sagen wir, im Jahr 10, 20, teilweise 30% sind pro Jahr, ja, in den letzten Jahren gewesen. Die Grundsteuer bewegt sich also wenn der Bodenwertsteuer, wenn eine Baulücke so in, noch immer im, ich sag mal, Promille oder untersten Prozentbereich. Das heißt, man kann über Bodenspekulation immer noch mehr, kann man das immer noch wettmachen. Ja? Aber zumindest wäre erreicht, dass die Spekulanten einen angemessenen Beitrag zahlen an die Kunden zurück. Ja? Wenn nicht jeder baut, und ist ja gut. Ich meine, das, da muss man dann nochmal über ein anderes Instrument nachdenken. Es gäbe dann die Möglichkeit, das Hebesatzrecht räumlich zu differenzieren, dass man sagt, der Hebesatz kann für bestimmte Grundstücke oder Stadtteile anders ausfallen als in anderen Stadtteilen, dass man da darüber sozusagen eine Erhöhung erreichen könnte für bestimmte Grundstücke. Aber das wäre jetzt mal der zweite, dritte Schritt. Die Bodenwertsteuer würde, mit der Bodenwertsteuer würde man erreichen, dass alle einfach ihren angemessenen Beitrag zahlen, ja, für das, was die Kommune tut, um die Grundstücke in Wert zu setzen, unabhängig von der Bebauung, ob sie realisiert ist oder nicht. Das ist eigentlich die Kernidee. Ja. Und das Glück ist, dass die Grundsteuer in Deutschland gewissermaßen Glück ist, dass die Grundsteuer in Deutschland so tief ist, wie sie ist. Also es sind ja für die meisten nur ein paar hundert Euro im Jahr. Hätten wir eine viel höhere Grundsteuer, wäre dieser Wechsel zu einer Bodenwertsteuer natürlich viel schwieriger noch. Also es wäre schon schwer genug. Aber eben aufgrund der Tiefe der Steuer insgesamt kann man, und man kann auch nur dazu raten, diesen Wechsel von der Gebäudesteuerung weg hin zur Bodenwertsteuer zu machen. Ja, weil das sozusagen jetzt ist die Chance. Ja.
Was ist mit dem Argument der Bürokratie? Ich meine, das stört mich ja vor allem auch als Mitarbeiterin des Finanzamtes an den anderen Modellen. Wie Sie sehe die bürokratische, also wie sehe die Problematik aus im Vergleich zu anderen Modellen bei der Bodenwertsteuer?
Also alles, was die Gebäude mit einbezieht, macht es unendlich komplizierter und damit auch bürokratischer. Olaf Scholz hat mit seinem wertabhängigen Modell, muss ja auch auf die Bodenrichtwerte zurückgreifen. Also die muss man so, die sind sowieso drin.
Ja, aber Olaf Scholzes Modell ist ja, wie gesagt, das mit der Bebauung. Und wenn ich anfangen muss, wegen der Bebauung anzufragen, wird es halt für mich als Mitarbeiterin des Finanzamtes kompliziert. Die Bodenwerte kann ich ja abrufen. Es gibt ja dazu Sachen, wo das Finanzamt drauf zugreifen kann. Wir haben ja auch eine kurze Leitung sozusagen zu den jeweiligen Ausschüssen. Stellen, ja. Also
ja, ja, klar. Nein, diese Info sind ja die Bodenwert sind da. Das ist ja unser Argument, ja, dass man da nicht bei Null anfangen müsste. Eben, die sind im Wesentlichen da. So, da gibt es einen Verbesserungsbedarf. In manchen Bundesländern muss es noch besser laufen, aber das ist alles eine überschaubare Geschichte. Wenn ich die Gebäude hinzuziehe, muss ich alle Grundstückseigentümer anfragen und einen Bogen ausfüllen lassen. Ne? Also Baujahr, Flächen und so weiter. Und das wird dann natürlich eine Heidenarbeit. Und die kann man sich halt auch schlicht sparen. Und es ist auch, ich sag mal, den Leuten noch viel besser vermittelbar, die Gebäude nicht mehr zu besteuern, weil man, dann kann man doch sagen, wenn ihr investiert, kommt es zu keiner höheren Steuer. Das ist doch eine gute Botschaft, eine positive Botschaft. Und es ist auch verständlich zu sagen, dass die Grundstückseigentümer das dafür einen gewissen Beitrag zahlen, dafür, dass die Gemeinde die Grundstücke in Wert setzt. Und die Grundstücke heißt aber in dem Fall eben die Grundstücke ohne die Gebäude in Wert setzt, weil die Kommune investiert ja nicht in die Gebäude. Ja, das machen die Menschen, die Eigentümer, die investieren in die Gebäude. Und deshalb braucht es auch keine Grundsteuer, die Gebäude besteuert.
Aber die Bodenwertsteuer würde auch umgelegt werden wie die aktuelle Grundsteuer auf die Mieter, oder?
Nach Lage der Dinge wäre das so, ja. Weil die Betriebskostenverordnung das so vorsieht. Ich kann, als Eigentümer kann ich die Grundsteuer umlegen. Allerdings ist es schon so, dass es gibt ja immer eine Diskussion darüber, so jetzt zuletzt von der SPD angezettelt, dass sie gerne die Umlagefähigkeit streichen möchte aus dem Katalog der umlagefähigen Kosten. Bei einer Bodenwertsteuer wäre das folgerichtig, Insofern, als dass der Eigentümer ja schon vom Mieter auch Miete verlangt für den Wert des Standortes. Und wenn jetzt der Mieter auch noch die Grundsteuer zahlt, also die Bodensteuer zahlen müsste, dann würde er ja doppelt zahlen. Er würde an den Mieter sozusagen den Bodenwertanteil zahlen und an die Kommunen nochmal die Grundsteuer. Das macht nicht wirklich Sinn. Wogegen bei einer Gebäudesteuer steht das Problem, dass selbst wenn ich die Umlagefähigkeit verbiete, ja, was die SPD jetzt fordert, kann der Eigentümer, hat einen gewissen Gestaltungsspielraum, weil er kann dann sagen, na gut, ich erhöhe die Kaltmiete Stück für Stück und hole mir das wieder. Ja. Er kann, wenn man die Ökonomen sprechen, dann von Investitionszurückhaltung. Ja. Also der Eigentümer investiert einfach weniger und wenn alle das tun, verknappen sie das Angebot auf dem Markt und eine Angebotsverknappung führt zu höheren Preisen. Ja, das heißt, die volkswirtschaftlichen Geschehen wird ein Verbot der Umlagefähigkeit einer Gebäudesteuer nur dazu führen, dass es zu höheren Mieten kommt und zu einer weiteren Angebotsverknappung. Aber wir wollen ja das Gegenteil. Wir wollen tiefere Mieten und ein höheres Angebot. Und bei einer Bodenwertsteuer ist die Gefahr eben nicht gegeben, weil der Eigentümer kann seinen Boden nicht verknappen. Ja? Er kann ja sein Grundstück nicht kleiner machen. Ja? Und es ist immer noch da. Ja. Und das weiß der Markt auch. Das heißt, die Position des Eigentümers unter einem Bodenwertsteuerregime ist sozusagen schwächer. Und deswegen ist es auch mit der Umlagefähigkeit auch nicht so möglich. Ja. Eine Bodenwertsteuer lässt sich, selbst wenn es verboten wäre, nicht in höheren Kaltmieten wieder reinholen.
Okay. Gibt es denn Erfahrungen von anderen Ländern, Europa, weltweit, mit der Bodenwertsteuer an sich?
Es gibt zugegebenermaßen nur ein paar wenige Länder, die Bodenwertsteuer haben. Dänemark ist jetzt das nächstliegende, die haben das. Estland hat es, in Neuseeland, Australien gibt es Bodenwertsteuern. Und die machen natürlich, also die haben das oft, die meisten davon auch schon sehr lange, jahrzehntelang, Dänemark zum Beispiel, und machen damit gute Erfahrungen. Es gibt in Dänemark sehr viel weniger so Industriebrachen, Flächen, weil einfach es nicht attraktiv ist, steuerlich nicht attraktiv ist, Land, also bebaubares Land, sehr lange liegen zu lassen. Ein anderes, zugegebenermaßen etwas extremes Beispiel ist in Singapur und Hongkong. Dort ist es insofern ein bisschen anders, als dass die, denen gehört, also in Hongkong das ganze Land, dem Staat und Singapur ungefähr 90%. Und die verlangen einfach von allen Erbbauzinsen, was letztendlich so ein bisschen verwandt ist mit der Bodenwertsteuer. Und in Hongkong zum Beispiel wird der öffentliche Nahverkehr im Wesentlichen finanziert aus Versteigerungen von Grundstücken, die an der U-Bahn und Metro liegen. Dadurch ist Hongkong zum Beispiel hat Hongkong eines der besten und billigsten und aber eben auch besten öffentlichen Nahverkehrssysteme. Ja, also da ist sozusagen der öffentliche Nahverkehr rentabel, weil er im Wesentlichen finanziert ist aus Bodenerträgen. Ja. Da ist sozusagen an einem ganz konkreten Beispiel sieht man, wie das funktioniert, dass es funktioniert und wie es sinnvoll ist, dass man öffentliche Leistungen, öffentliche Angebote aus Bodenrenten finanziert und nicht aus Steuermitteln. In Hongkong zum Beispiel gibt es extrem niedrige sonstige Steuern. Also die meisten zahlen keine Einkommensteuer. Ich glaube sogar noch nicht mal eine Mehrwertsteuer gibt es dort. Also das führt dann eben auch dazu, hätte man sozusagen mal eine Bodenwertsteuer, das können wir gerne noch zum Abschluss bringen, diesen Gedanken, hätten wir in Deutschland mal eine Bodenwertsteuer, ließe sich nachdenken über eine Erhöhung, tatsächlich auch eine absolute Erhöhung und dafür im gleichen Zuge aber eine Absenkung anderer Steuerarten. Die Gemeinden zum Beispiel bekommen ja einen Anteil der Einkommensteuer überwiesen von Bund und Ländern. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, warum nicht diesen Einkommensteueranteil reduzieren. Ja, das heißt, bei den Leuten käme dann echt was an. Die müssten weniger Einkommensteuer zahlen. Und im Gegenzug eben die Bodeneigentümer zahlen dafür mehr.
Also eine Umverteilung.
Das nennt man Textshift oder eben Umverteilung.
Sehr gut. Genau. Obwohl, es ist ja auch nur fair, wer sich Grund und Boden auch vor allem in guter Lage leisten kann, sollte auch entsprechend dafür bezahlen. Und zwar auch an die Gesellschaft zurückgeben. Weil wir bezahlen ja auch alle dafür, dass der Grund und Boden so teuer wird, wie ich vorhin schon ausgeführt habe und wie Sie auch oder du auch ausgeführt hast.
Ja, im Moment zahlen es aber überwiegend die Steuerzahler und die Mieter.
Ja, und das ist ungerecht.
Die Steuerzahler und die Mieter und eben nicht die Grundeigentümer. Und das halten wir für nicht richtig.
Ja, ich auch nicht. Und ich beschäftige mich da tagtäglich mit der Grundsteuer. Okay. Ich denke mal, wir haben so ziemlich alles besprochen. Naja, nicht alles. Ich habe hier immer noch ein paar Fragen. Aber
vieles besprochen.
Wir haben vieles besprochen. Aber wie gesagt, das ist bloß die erste Folge zum Thema Grundsteuer bei mir. Ich würde gerne auf die Initiative Grundsteuerreform zeitgemäß zurückkommen, aber bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Ulrich, dass du in den Podcast gekommen bist. Hast du denn noch eine Botschaft an meine Hörer?
Eine Botschaft an meine Hörer? Sich nicht verrückt machen lassen von, es wird natürlich auch viel Falsches erzählt, insbesondere jetzt von der Immobilienwirtschaft zum Beispiel, deren Interesse, das Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft ist es ja gerade, Bodenrenten für sich zu vereinnahmen. Und deswegen sind sie natürlich ganz dagegen, die Bodenwerte zu besteuern, weil man dann ihnen von ihren Überrenditen sozusagen was wegnehmen würde. Und sie sind aber auch gut da drin, den Leuten Angst zu machen, nach dem Motto, kommt es zu einer Bodenwertsteuer, dann steigt die Grundsteuer ins Unermessliche. Die haben dazu auch Zahlen in die Welt gesetzt, wo wir nachweisen konnten, dass sie da bewusst in die Irre führen. Man kann sozusagen die Zahlen, die Berechnung der Immobilienwirtschaft kann man auch richtig stellen und dann sieht das Ergebnis schon ganz anders aus. Da wird sozusagen ihr flächenunabhängiger Ansatz wird dann schön gerechnet und die Bodenwertsteuer wird einfach mal schlecht gerechnet. Ja, das ist natürlich ein unfairer Umgang, muss man ganz klar sagen, ein unsachlicher auch. Aber wenn sowas mal, dann steht sowas mal wieder in der Zeitung, ne, in irgendwelchen Boulevardblättern und schon gewinnt man den Eindruck, dass so ein reines Flächenmodell doch das super gerechteste überhaupt wäre und eine Bodenwertsteuer das schlimmste überhaupt wäre. Also da wäre jetzt mein Appell, sich nicht verrückt machen zu lassen von solchen, in Anführungsstrichen Propagandaaktivitäten.
Wir sagen einfach dazu Fake News. wie gesagt, ich würde ja gerne noch in 1-2 Monologen das Thema angehen. Dann kannst du mir ja nachher noch schreiben, welcher Artikel das in eurem Reader war, dann würde ich das aufgreifen. Oder du schickst mir einfach einen Artikel dazu, wenn ihr das aufgearbeitet habt.
Zu was jetzt? Entschuldigung, zu was?
Dazu, wie die Immobilienwirtschaft das schlecht gerechnet hat. Dann greife ich das mal für eine Folge auf.
Ah ja, gern. Also das haben wir im Reader gibt es irgendwo eine Fußnote, das kann ich dir schicken.
Sehr gut.
Wir haben das aber alles auch auf der Webseite. Ist die schon, darf man die nennen? Oder?
Ja, immer nennen.
Unter grundsteuerreform.net ist alles zu finden, FAQs und Papiere ohne Ende und eben auch so unsere Gegendarstellung sozusagen zu den Zahlen der Immobilienwirtschaft. Vieles unter Aktuelles. Und natürlich appelliere ich an die Hörer, sich unserem Aufruf anzuschließen. Online kann man den unterzeichnen in ein paar wenigen Schritten und der Bodenwertsteuer damit Rückenwind geben.
Gut.
Wer noch Kontakt zum Bürgermeister hat, umso besser, dann auch bitte den Bürgermeister ansprechen. Auch die Bürgermeister sollen alle unterzeichnen.
Sehr schön. Was ich machen werde, liebe Hörerschaft, ist, das alles in die Shownotes zu packen und euch zu bitten, nicht nur eure Bürgermeister anzusprechen, auch eure Abgeordneten und vor allem auch eure Landtagsabgeordneten, weil die sind ja teilweise auch im Bundesrat, wo das neue Gesetz für die Grundsteuerreform ja dann durch muss. Und ja, informiert euch, unterzeichnet den Aufruf. Und ich danke recht herzlich Ulrich.
Und gerne, danke.
Ja, Jenny. Und ich hoffe, wir hören uns wieder oder wenigstens einen anderen Vertreter von Grundsteuerreform zeitgemäß. Ich danke erstmal recht herzlich für den Input.
Gern geschehen. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss. Ciao.